Wir leben in einer Demokratie und da sollte man offen über alles diskutieren können. Dies ist eines unserer Leitsätze und ein weiterer Grund, weshalb wir als Schweizer Gesundheitsfernsehen QS24 Ihnen andere Sichtweisen vermitteln möchten, die vielleicht nicht mal ganz der normalen Medizin entsprechen. Durch eine neue Regelung von YouTube kann es nun sein, dass hin und wieder eines der sehr polarisierenden Videos gelöscht wird. Auf unserer Webseite www.qs24.tv unter der Rubrik Zensurvideos werden wir diese euch aber weiterhin zur Verfügung stellen. Denn QS24 steht für Demokratie und Meinungsfreiheit.
Willkommen zurück, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Ich bin heute wieder voller Dankbarkeit und Glück erfüllt, nämlich ich habe den Hans Rausch wieder da. Er ist Biologe, er ist Chemiker, er ist noch viel mehr und das möchte ich Ihnen erzählen oder schnell vorlesen, falls Sie ihn heute das erste Mal hören. Er ist Gastprofessor an der TCM-Universität in China. Er ist langjähriger Dozent an der Fachhochschule in Deutschland, in Iznim. Er ist weltweit einer der anerkanntesten Wissenschaftler, insbesondere in China und in Japan. Er stellt den Goldstandard her, also die Maßeinheiten für über 3000 Stoffe, die heute durch die Pharmafirmen natürlich auch genutzt werden. Selbstverständlich kennen ihn auch alle Behörden. Er ist stellvertretender Bundesobmann am Deutschen Normungsinstitut. Wir Schweizer kennen das unter der DIN-Norm. Er ist amtlich anerkannter Sachverständiger im Arzneimittelrecht und dazu auch Gegengutachter bei Rechtsstreiten. So, und er ist heute wieder da. Hans Rausch, ganz herzlich willkommen hier bei uns.
Grüße und ich freue mich, dass wir heute auch wieder interessante Themen diskutieren können.
Herzlich gern. Die letzten zwei Sendungen, die ich machen durfte über das Desinfektionsmittel und über Baldrian, war schon eine Hausnummer. Und ich weiß, es geht heute gleich weiter. Ich möchte mit dir über das Thema Aloe Vera und Magnesium sprechen. Und wir fangen doch bitte gerne an mit dem Aloe Vera. Wir kennen sie alle, wie wertvoll diese Pflanze ist und wie wirksam sie sein sollte. Und du hast mir gestern Abend beim Raclette essen gesagt, halt, stopp, nicht immer.
Tja, wie wir auch in der letzten Sendung beim Baldrian schon diskutiert haben, ist nicht nur die Tatsache, dass eine Pflanze wirksam sein soll, dann gleichzeitig Gewähr, dass das Produkt, das der Einzelne dann irgendwo erwirbt, auch für ihn den von ihm erwarteten Wirkungswert mit sich bringt. So, wir müssen da natürlich an gewisse Sachen denken. Wir haben das letzte Mal kurz diskutiert. Es kommt darauf an, ist es die richtige Pflanze? Das ist auch bei der Aloe Vera ein sehr kritischer Punkt. Nach offiziellen Angaben, wenn man die Weltmarktzahlen an Aloe Vera Produkten anschaut, so viel Aloe Vera gibt es auf der ganzen Welt nicht, wie da pro Jahr an Produkten im Umlauf sind. Also stellt sich schon mal die Frage, ob alles, wo Aloe Vera draufsteht, auch jemals irgendwo an der Aloe Vera vorbeigetragen, geschweige denn auch wirklich Inhaltsstoffe der Aloe Vera drin sind. Also das ist schon mal ein erster kritischer Punkt. Aloe Vera, ist wirklich Aloe Vera drin oder irgendeine andere Aloe-Art? Es gibt viele Aloe-Arten, deren Wirksamkeit zum Teil belegt, zum Teil auch gar nicht untersucht ist, aber natürlich als Quelle für irgendwelche Produkte herhalten müssen. Das heißt, neben dem richtigen Pflanzenmaterial ist dann aber auch die entsprechende, der richtige Pflanzenteil. Gut, bei der Aloe Vera macht es da kein Problem, weil man da im Grunde die Blätter verwendet, wenn man die so bezeichnen mag. Ist ja eher wie ein stacheliger
Kaktus oder sowas. Oder?
Ja, also eine Sukkulente im biologischen Sinne, also in Wasserspeicher. Und genau das ist ja etwas, was man pharmakologisch, wenn man es in Anführungszeichen setzen, auch immer gern genutzt hat. Also die Erfahrungswerte. Und ich habe auch gestern Abend ja zitiert, wenn ich schnell mich verbrenne in der Küche, steht nebendran ein Aloe Vera Stock, dann breche ich ein Blatt ab und quetsche mir diesen Saft, dieses Gel im Innern dieses Blattes auf die Verbrennung und kann damit eigentlich eine Blasenbildung in den allermeisten Fällen verhindern. Also das heißt, die Wirksamkeit der Aloe Vera zum Beispiel bei Verbrennungen ist gewährleistet. Bei vielen anderen Anwendungen weiß man gar nicht, was da wirken soll. Also zwischenzeitlich sind natürlich solche Pflanzen mit einem gewissen ökologisch und ökonomischen Hype versehen. Auf der einen Seite nachwachsender Rohstoff, auf der anderen Seite etwas, das ein positives Image im Markt hat, und dann werden neue Produkte generiert, ohne wirklich den Nachweis jemals erbracht zu haben, ob das Material wirklich wirkt oder auch nicht, oder ob es mehr ein Wunschdenken, ein Placebo-Effekt ist oder nicht. Mhm. So, das Hauptproblem bei den Inhaltsstoffen der Aloe Vera, dieses Gel, über das wir gerade gesprochen haben, dieses Gel ist per se nicht stabil. Und ich kenne kein Verfahren, und ich bin selber Dozent für pharmazeutische Technologie, also wie man etwas verfügbar machen kann, technisch verarbeiten kann, mit dem man dieses Gel in intakter Form erhalten könnte. Das heißt, wenn es mal aus der Pflanze entnommen ist, haben wir degenerative Prozesse, die das Material so weit verändern, dass es eigentlich, wenn man es genau nimmt, seine Wirksamkeit verliert. Also Aloe Vera und Stabilisierung der Wirksamkeit ist eine Fragestellung, mit denen sich Spezialisten viele Jahre schon beschäftigt haben, und wirkliche, nachweisliche verfahrenstechnische Optimierungen sind mir nicht bekannt.
Heißt das, dass da eigentlich diese Produkte, die auf dem Markt sind, die teilweise auch eine Wirkung haben, aber nicht die Wirkung vom Aloe Vera kommt, sondern vielleicht von anderen Inhaltsstoffen?
Möglicherweise.
Aber sicher nicht von der Aloe Vera?
Was heißt hier sicher nicht? Wir können es nicht ausschließen, aber auf jeden Fall ist die Wirkung von der Frischpflanze um Längen anders wie das, was in einem Produkt dann wirklich ankommt.
Also das wird wir verlieren Omega-3, massiv. Was ranzig ist, dass hat nicht mehr, es ist immer noch Omega-3, aber es wirkt nicht mehr, oder?
Ja, so ähnlich. Wobei man die Geschichten mit den Omega-3, wenn wir auf das bloß kurz eingehen sollen, ja eigentlich ein politischer Hype ist und nichts wirklich aus der... Oder ich muss anders sagen. Klinische Studien haben belegt, dass maximal bei Kindern bis zum 6. Jahr Omega-3-Fettsäuren irgendeine biologische Wirkung erzielen im Körper. Im erwachsenen Menschen ist pharmakologisch gesehen eigentlich die Zufuhr von Omega-3-Fettsäuren nicht zwingend.
Tatsächlich.
Fakt.
Aber ich habe auch das Gefühl, ich habe zum Beispiel Leute gehabt, die haben Omega-3 genommen bei Augenproblemen, und sie sagen ja selber, es wird besser, die Augen, die Sehkraft ist besser. Einbildung?
Warum? Warum Einbildung? Warum sind wir immer so monokausal und sagen, ich werf eine Münze in den Parkautomaten rein und die Uhr bewegt sich? Mhm. So funktioniert der menschliche Körper nicht. Mhm. Es laufen viel komplexere Mechanismen in unserem Organismus ab. Mhm. Das heißt, Reparaturmechanismen sind nicht nur monokausal durch ich drück auf einen Knopf und ein Trigger springt an. Mhm. Reparaturmechanismen wie auch neuronale Entscheidungen wie Sehschärfe mögen jetzt organischen Schaden sein oder organische Veränderungen beziehungsweise neuronale Veränderungen sein, dass der Sehnerv nicht so funktioniert. Was, wo da ein Ansatz sein soll, ist mir nicht bekannt. Mhm. Solche Sachen sind beschrieben, es wird besser. Das ist eine subjektive Geschichte, manchmal sogar messbar besser. Aber ob die auf diesen Trigger draufhin entstanden sind oder durch ganz andere Effekte, ist nie belegt.
Jetzt habe ich aber immer gemeint oder gehört, dass es ganz, ganz viele wissenschaftliche Studien gibt jetzt zu Omega-3.
Ja.
Ist das, was sind denn das für Studien da, wo mir immer angetragen werden? Sind die nicht anerkannt? Sind das?
Also, man muss natürlich immer unterscheiden, was eine medizinische Studie und eine klinische Studie. Ich muss auch eines dazu sagen, es gibt eigentlich wissenschaftlich gesehen keine einzige vernünftige Studie, die die Wirksamkeit von künstlich zugeführten Vitaminen für den menschlichen Organismus wirklich belegen. Alle kommerziellen Unternehmen beziehen sich auf eine klinische Studie, deren wissenschaftlicher Gehalt von allen Fachleuten mehr wie in Zweifel gezogen wird. Und ich muss natürlich auch eines dazu sagen, warum wird in jedem Land der Bedarf an Vitaminen individuell geregelt? Sie können jetzt mal ganz garstig sein und legen dann die Werte des Bruttosozialproduktes des Einzellandes über die Bedarfsmengen an Vitaminen der Empfehlungen der staatlichen Kommissionen. Und Sie werden feststellen, dass in Ländern mit einem geringen Bruttosozialprodukt der Bedarf an Vitaminen, weniges, obwohl sie auch Europäer sind, geringer sind. Woran liegt das wohl? Also liegt es daran, dass der Mensch anders ist, genetisch anders ist, oder liegt es möglicherweise doch wirklich dann wieder dran, wem kann ich mehr unterjubeln und wem nicht?
Also sehr willkürlich, die ganze Sache.
Es ist sehr willkürlich, und ich habe immer eines behauptet, auch in den Ernährungswissenschaften wird sehr viel mit Halbwissen argumentiert, und wenn man alles wirklich kritisch zusammenfassen würde, müsste man sagen, dass jetzt zum Beispiel hinsichtlich der Ernährungsgewohnheiten in England die Lebenserwartung um Jahre niedriger liegen müsste wie im Rest von Europa. Nur wir sehen diesen Effekt nicht. Also ist der englische Mensch anders wie der Kontinentale, dass er dann diese Fehlernährung nach unseren Kriterien besser verträgt? Ich möchte das Ganze mal so unbeantwortet im Raum stehen lassen. Es wird viel drüber lamentiert und wenig fundiert gearbeitet.
Danke. Ich möchte gerne noch die Schlaufe aufmachen zum gestern Abend, wo wir über Magnesium gesprochen haben, ganz kurz, wo ich gesagt habe, ja, bei Krämpfe sollte man auch mal noch Magnesium nehmen. Sagst also, du, das ist ein Placebo.
Magnesium gilt zwischenzeitlich in der Fachwelt als Placebo, weil diese ursprünglichen Zusammenhänge zwischen Magnesium und der Krampf Entwicklung bzw. Magnesiummangel und Krampfentstehung in keinster Weise nachvollziehbar sind. Ich persönlich bin eigentlich aufgrund meiner, ich sage jetzt mal, näheren Einsichten in die asiatische Medizin eigentlich in Asien darüber gestolpert, dass dort niemand über Krämpfe diskutiert, weil alle, auch also in allen Ländern, eine ganz einfache pflanzliche Mischung herangezogen wird, um sowohl Muskelkrämpfe, aber auch, und da wird es dann um Längen interessanter, weil wir im Westen in der Richtung fast nichts haben, nämlich nervliche, also neuronale Krämpfe mit einer einfachen pflanzlichen Mischung von zwei Pflanzen, die wir auch im Westen selber kennen, weil wir sie seit Jahren, ich sage jetzt fast Jahrhunderten, bei uns auch nutzen, kann man dort im Grunde sehr einfach Krämpfe behandeln. Über das wird im Alltagsleben in Asien nicht diskutiert. Bei uns ist jeder Sportler dran und pfeift sich Magnesium rein. Magnesium ist ein Mineral, das man Gott sei Dank relativ schnell wieder ausscheiden, sodass man nicht zu der, ich sage jetzt mal, Vergiftung im Körper führen können.
Aber bitte, wie kommt es denn zu diesem Bewusstsein, wo auch in mir herrscht, wo ich gelernt habe, wo auch Ärzte verschreiben dieses Magnesium?
Das ist ein Placebo. Das ist ein Placebo und sonst nichts.
Also keine wissenschaftliche Grundlage
dahinter? Nein. Also alle Studien, die jetzt geführt worden sind, widerlegen die These, dass Magnesium in das Krampfgeschehen eingreifen kann.
Es ist unglaublich, was wir heute lernen dürfen und ich hinaustragen darf. Ja, aber jetzt gehen wir zu der Lösung. Ich meine, es gibt ja Leute, die haben Krämpfe und sind geplagt. Und du hast mich jetzt neugierig gemacht mit diesen zwei Stoffen. Die wird in Asien standardmäßig gegessen oder konsumiert?
Ja, die wird standardmäßig, also dem Kleinkind bis zur Oma verabreicht, um eben solche Probleme ganz schnell zu lösen. Das ist eine Mischung. Das eine ist Süßholz, das zweite sind Pfingstrosenwurzeln. Also etwas, was man natürlich bei uns ja als dekorative Pflanze im Vorgarten auch noch kennt. Aber die hat natürlich auch eine pharmakologische Wirkung. Und diese pharmakologische Wirkung ist aber in Europa absolut unbekannt. In Asien aber jedem Kind bekannt. Das heißt, eine Mischung aus diesen beiden würde hier ganz einfach auch Krämpfe behandeln. Ich kann nur empfehlen, in solchen Fällen dann auf entsprechende, ich sage jetzt mal, Convenient-Produkte zurückzugreifen. Derzeit gibt es noch kein Fertigprodukt in dieser Art. Das ist erst irgendwann in den nächsten Jahren in Vorbereitung. Ich werde auch da wahrscheinlich mit involviert sein, so wie ich es gehört habe. Und insofern kann man zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich nur darauf verweisen, greifen Sie auf Kompaktate zu, lassen sich in der Apotheke eine entsprechende Mischung zusammenstellen und Sie haben die Probleme weg.
Eine Mischung aus?
Aus Süßholz und eben der Pfingstrosenwurzel. Ja.
Ist das denn zermahlen zu einem Pulver?
Das ist, also es ist nicht Pulver, weil Pulver sich schlecht mischen lassen, sondern es sind im Grunde Körnchen, also Haufwerke, wie das im Fachchinesischen heißt, also verpresste Pulver zu Körnchen, die dann eben ideal gemischt werden können, die man dann in Wasser, am besten in heißem Wasser aufgelöst, trinken kann. Mhm. Und damit sind die Probleme eigentlich weg.
Kannst du mir noch etwas zu der Dosierung sagen? Ist das eine Mischung 50-50?
Das ist eine Mischung 50-50.
Und dann ein Kaffeelöffel am Tag, oder?
Ja, das wird dann genau festgelegt. Also der Apotheker schreibt dann drauf, was. Das kommt ja darauf an, welche Wirkstärke er hat. Mhm. Und der definiert dann auf seiner Verpackung, wie man solche Sachen dann anwenden kann.
Weißt du etwas darüber, warum aus diese zwei Stoffe im Körper entkrampfend wirken?
Also die Wirkmechanismen sind gerade in der Entwicklung, also in der Aufklärung, warum und an welchen einzelnen Strukturen diese Angriffe, also chemischen Angriffe im Körper stattfinden. Im Moment kann ich sie jetzt noch nicht vereinfacht darstellen. Mhm. Aber die Wirkung ist seit Jahrhunderten gegeben. Also das ist eine Tradition, die seit, ich würde sagen, 2500 Jahren in Südostasien Anwendung findet. Nur im Westen nie wahrgenommen wurde. Und ich sage immer eins, man muss das Rad nicht neu erfinden. Wenn jemand ein Rad hat, das besser funktioniert, warum soll ich dann mit einem Viereck fahren wollen?
Jetzt gibt es doch auch Sportler, die wirklich an ihre Grenzen gehen und dann wirklich auch Krampferscheinungen haben. Auch da habe ich immer wieder das Magnesium gesehen. Also auch die wären gut beraten.
Ich gehe davon aus und auch diese zwei Produkte gehen nicht, also sind ja bekannt und gehen nicht als Dopingmittel in irgendeiner Weise auch als Risiko von Leistungssportlern mit ein. Also man könnte sie auch da sofort einsetzen und erfolgreich einsetzen.
Also mit deinem Wissen, so wie du da sitzt und alles und dein ganzes Wissen, das du hast in diesem Bereich drin, musst du eigentlich die ganze Welt schon manchmal mit einem schmunzelnden Auge betrachten, oder? Was wir so denken und was wir so tun.
Ja, täglich. Und das mehrfach.
Und für mich ist es heute eben auch so wichtig, weil ich sehr oft natürlich eine andere Sichtweise höre. Wir reden viel über Naturmedizin, wir reden viel über Komplementärmedizin, um einfach eine andere Sichtweise zur Schulmedizin zu zeigen. Und du bist heute doch da mit dem ganzen Wissen dahinter, was ja eigentlich die Schulmedizin auch hat, wo die Pharmazie bringt, wo die Naturheilkunde bringt.
Wir versuchen ja, die Brücke zu schlagen. Die Komplementärmedizin hat ja in vielen Fällen das Dilemma, dass sie nicht belegen kann, warum etwas wirkt, aber weiß, dass es wirkt. Erfahrungsmedizin und damit natürlich immer in dem Risiko steht, schnell diskreditiert zu werden. Mhm. Wir versuchen genau diese Brücke zu bauen, um eben Belege zu definieren, Belege zu finden, warum die Wirkung da ist und dass diese Wirksamkeiten auch rational basiert sind und beweisbar sind und damit auch die Reputation dieser Anwendungen eben in der öffentlichen Wahrnehmung auch dann entsprechend steigen wird. Also Ziel muss es ja sein, eigentlich das, was ich vorher formuliert habe, die Streu vom Weizen zu trennen, also Produkte, die wirklich taugen, nicht zu diskreditieren, weil es Produkte gibt, die nichts taugen. Und eben, wenn man rational basiert arbeitet und rationale Grundlagen schafft, dürften damit auch dann entsprechend die öffentliche Wahrnehmung eben mit einem positiven Impuls auch für solche komplementären Ansätze dann behaftet sein.
Also einmal mehr, wir haben von Desinfektionsmitteln schon gesprochen, wir haben von Baldrian gesprochen, wir haben von Aloe Vera gesprochen. Und immer wieder höre ich, dass wir das wirklich in der Apotheke besorgen sollten und nicht irgendwo im Großhandel. Denn wenn es eine Wirkung hat, muss sie pharmazeutisch belegt sein und sonst ist einfach nichts drin.
Nicht zwingend nichts drin, aber es ist nicht belegbar, ob was drin ist. Und der Kunde oder Anwender ist natürlich in dem Dilemma, wie soll er sich denn orientieren können? Weil die Werbeversprechen, die dann gemacht worden sind, sehr vielfältig. Und bei diesen Geschichten sind natürlich die Juristen vielfach mehr beschäftigt wie die Wissenschaftler, die sich mit den Fakten auseinandersetzen, sondern da geht es mehr darum, was darf ich noch sagen, ohne rechtlich gleich an die Wand gestellt zu werden, ohne jetzt überhaupt eine wissenschaftliche Fundierung vorlegen zu können.
Aber wenn wir Konsumenten jetzt noch 20, 30 Jahre warten, ist die ganze Pflanzenheilkunde vom Tisch weg.
Ja, aber wir haben natürlich aber auch Probleme, die in der Öffentlichkeit diskutiert werden, die wiederum nicht rational basiert sind. Wir haben da ein Beispiel, das Schöllkraut. Es waren Produkte mit Schöllkraut-Inhaltsstoffen diskreditiert aus eigentlich einem falschen, und ich jetzt sage jetzt mal, strukturpolitischen Problem raus. Es haben schlaue Ordnungspolitiker, ich nenne es jetzt einfach mal so, in einer Zeitphase definiert, dass ein wirksames Schöllkrautpräparat eine gewisse Mindestkonzentration an den darin enthaltenen Alkaloiden wirklich besitzen muss. Alkaloide sind in der Regel Substanzen, die toxisch sein können, aber pharmakologisch auch oftmals eine gute Wirkung zeigen. Und durch die Fehlentscheidung, den Mindestanteil an Alkaloiden anzuheben, obwohl über Jahrhunderte eine entsprechende Konzentration erfahrungsbasiert immer Verwendung fand, hat zu entsprechenden Schäden bei den Anwendern geführt. Und genau dieses Wissen, obwohl zwischenzeitlich alle Produkte jetzt wieder den Alkaloidgehalt gesenkt haben, aber dieses Wissen, Schöllkrautalkaloide erzeugen Schäden,
das bleibt.
Bleibt bestehen. Kopf. Nämlich, weil man eben Paracelsus nicht mehr im Kopf hat. Die Dosis macht das Gift. Wenn ich die Dosierung so verwende, wie es über Jahrhunderte unkritisch war und nicht meine, ich muss am grünen Tisch definieren, ich brauche mehr davon, dann kommt es auch nicht zu Schäden. Wenn es aber zu Schäden kommt, wird das im Grunde zum K.O.-Kriterium für eine ganze Branche, die eigentlich ihre Arbeit verdammt gut macht, aber nichts dafür kann, weil eben gewisse Misswüchse dann ein negatives Image auf die qualitativ hochwertigen Produkte übertragen. Und das ist so ein Problem, wo ich sage, ich kann nicht Wissen von Schäden pauschal einfach auf alles übertragen. Das heißt, die Dosis macht das Gift, aber die Dosis macht aber auch das Therapeutikum. Das heißt, wenn ich zu wenig drin habe oder nichts drin habe, dann wirkt es halt auch nicht. Wenn ich zu viel drin habe, dann habe ich toxische Risiken. Das ist die klassische Pharmakokinetik, die man heutzutage immer anschaut. Was ist die minimale Dosis und was ist die maximale Dosis? Also ich muss mich in dem Korridor der therapeutischen Breite bewegen. Also ich muss eine Mindestkonzentration haben, damit es überhaupt wirkt. und eine Maximalkonzentration nie überschreiten, damit es auch nicht schädigt. Wenn ich mich da drin aber solide bewege, habe ich ein solides, sicheres, zuverlässiges und wirksames Phytotherapeutikum.
Ja, verstehe es.
Und nochmals, ich sage immer, Wissen ist Macht, aber diesen Umkehrsatz, nichts Wissen macht nichts, bringt niemandem was. Weil wir sollten eigentlich das, was wir über Jahrhunderte gelernt haben und was wir heute wissenschaftlich sogar belegen können, auch beibehalten und nicht durch Unfug verwässern.
Und genau dieser Unfug auf der einen Seite, nicht pharmazeutische Produkte zu verwenden, wo man nicht weiß, wirkt es oder keinen Nachweis hat, oder eben diese Dosierungsveränderungen. Ja. Wenn wir das noch 20 Jahre machen, verschwindet die ganze Phytotherapie vom Markt, weil sie diskreditiert ist.
Ja, weil sie durch eben, ich sage jetzt mal, unqualifizierte Produkte so weit diskreditiert ist, dass keiner mehr dem Ganzen traut. Das war ja auch mit der Grund, warum die chinesische Regierung genau dort zusammen mit Japan und Korea gegengesteuert haben, um jetzt eben genau dort Qualitätslevel zu definieren, um diesen Misswuchs, den sie natürlich über ein globalen Weltmarktsystem mit Nahrungsergänzungsmitteln genauso haben wie wir, entgegenwirken zu können. Drum auch diese Geschichte, warum wird im Moment, oder beziehungsweise im Moment ist ein bisschen untertrieben, seit über 10 Jahren massiv versucht, durch internationale Normen die Qualität der asiatischen traditionellen Medizin auf ein neues Qualitätslevel zu setzen, das in dieser Form bislang nur von einer gewissen Zahl an Unternehmen auch dort nur realisiert worden und viele sich eben auch an diese Weltmarktgegebenheiten mach's billig und verkauf möglichst viel davon, eben den Ruf der traditionell asiatischen Medizin komplett ramponiert haben. Das heißt, nach Aussagen führender Politiker, auch in Asien, ist das Vertrauen des Mittelstandes, die ja großen Teil auch der Kaufkraft dann ausmachen, an die eigene traditionelle Medizin so weit ramponiert gewesen, dass jetzt politisch massiv gegengesteuert wird.
Du das heißt, bist ja da von den Behörden engagiert worden.
Nein, nicht engagiert, sondern es generiert sich ja über die ISO in Genf ein Normungs-, im Grunde ein Sekretariat, ein technisches Sekretariat, das ist das TC 249, also Technical Committee 249, das sich mit der asiatischen, traditionell asiatischen Medizin unter dem Decknamen TCM, einfach als Abkürzung, mit genau diesen Fragestellungen auseinandersetzt und jetzt dann insgesamt zukünftig verbindliche internationale Normen festlegt, wie die Mindestqualität definiert werden kann, um eben den Misswuchs von nicht wirksamen, schlechten, sogar schädlichen Produkten eliminieren zu können.
Basierend auf deinen Goldstandards, die du hinterlegt hast.
Ja, unter anderem. Also darum werde ich auch ich dort entsprechend akzeptiert, weil Maßeinheiten sind nicht politisch. Ja. Das heißt, alle Länder wissen, eine Äußerung, das ist so und so, hat nichts mit einer politischen Ideologie oder Denke zu tun, sondern einzig und allein mit der Nachweisbarkeit, mit der Beweisbarkeit eines Gehaltes. Und auf dieser soliden Basis, die wir natürlich in Europa seit Jahren und Jahrzehnten eigentlich kultiviert haben, versuchen wir jetzt auch im Grunde den riesigen Erfahrungsschatz und den Zugriff auf Komponenten, die wir zum Teil in Europa, im Westen noch gar nicht kennen, die für uns Möglichkeiten eröffnen, eben Krankheiten zu behandeln, die wir im Moment nicht im Griff haben.
Ich glaube, das ist das Stichwort für die nächste Sendung, weil genau da graben wir jetzt genau rein. Und das ist das richtige Stichwort für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Bitte stellen Sie einfach wieder an, abonnieren Sie den YouTube-Kanal, schauen Sie zu, wenn der Hans Rausch, das nächste Mal wieder spricht, weil jetzt gehen wir genau da rein, was er jetzt gerade uns neugierig geöffnet hat, nämlich in Therapieformen, die in China, in Wuhan standardmäßig schon genutzt werden und bei uns in der westlichen Welt eigentlich überhaupt kein Gehör haben. So, das wird ganz, ganz spannend. Ganz herzlichen Dank, lieber Hans, für diese Sendung. Ihnen alles Gute, bis bald und auf Wiedersehen miteinander.